künstliche Intelligenz ist so das, was uns gerade so ein bisschen umtreibt und wo wir gerade alle ein bisschen ausprobieren und machen und tun. Und was ja, die Frage auch mit in den Raum wirft, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat denn die KI und was bedeutet soziale Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang? Und warum ist künstliche Intelligenz derzeit gerade nicht nachhaltig? All das kann uns Rainer beantworten. Rainer Mühlhoff leitet den Forschungsbereich Ethik und kritische Theorien der KI am Institut für Kognitionswissenschaften der Uni Osnabrück. Er lebt aber in Berlin und er forscht und lehrt zu dem Bereich und wird uns jetzt in dem Talk alles erklären, warum Nachhaltigkeit wichtig ist und was da KI mit zu tun hat. Bitte eine große Runde Applaus für Rainer.
Ja, herzlichen Dank. Willkommen hier zur späten Stunde. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, KI macht Ungleichheit. Ich möchte heute über die sozialen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Und wir fangen gleich an, bevor der Ton wieder ausfällt, ein kurzes Too Long Didn't Read. Was ich euch heute erzählen möchte, ist im Wesentlichen folgende Botschaft. Das Bild von KI, was uns in den Medien oft vermittelt wird, sieht ja schematisch ungefähr so aus. Irgendwie das Gehirn wird durch digitale, komputationale Prozesse simuliert oder ersetzt oder was auch immer. Das kann man in diversen Abwandlungen sehen hier oder auch hier. Das sind alles so die Idee, dass dann da so KI ist, die menschliche Intelligenz imitiert oder simuliert oder übernimmt. Ich glaube, und das ist das, was ich heute sagen möchte, dieses Bild von KI ist eigentlich falsch. Was KI wirklich ist, ist ungefähr so, sieht ungefähr so aus. Und wenn man das so ansieht und so interpretiert, dann kann man argumentieren, warum diese KI mit den Nachhaltigkeitszielen der UN, den 17 Nachhaltigkeitszielen, in einem inhärenten Konflikt steht. Das ist die Kurzfassung. Legen wir mal los. Dafür eine kleine Rückblende in die 2000er Jahre. Kein Vortrag über KI ohne ihn hier. Das ist Louis von Ahn. Ich weiß nicht, wer den kennt. Louis von Ahn hat in den 2000er Jahren, ich glaube 2006, eine Dissertation in Informatik eingereicht mit dem anspruchsvollen Titel Human Computation. Ich zitiere aus einem wirklich sehr sehenswerten Google Tech Talk, den er im Jahr 2006 über seine Dissertation gibt bei Google auf Einladung von Google, wo dann solche Zeilen fallen wie das hier. Der Anfangspunkt meines Dissertationsprojektes war, dass es so viele verschwendete Menschen, Human Cycles in der Welt gibt. Zum Beispiel im Jahr 2003, da wurden 9 Milliarden Menschenstunden des Spiels Solitär gespielt. Was für eine Verschwendung. Sein Dissertationsprojekt besteht darin, dass er die gesamte Menschheit als eine extrem fortgeschrittene, großskalige, verteilte Recheneinheit betrachten wird, um mit dieser Verschwendung ein Ende zu machen. Ja, er hat dann zum Beispiel dieses Spiel hier erfunden im Rahmen seiner Dissertation mit seiner Kollegin Laura Debisch, das sogenannte ESP-Game. Das wurde legendär, es wurde auch hinterher von Google gekauft. Das ist so ein, da werdet ihr so zufällig mit einem anderen Spieler gekoppelt und müsst dann irgendwie hier so wie bei Tabu so Stichworte für so ein Bild eingeben, das ihr gleichzeitig angezeigt bekommt. Und je schneller ihr das gleiche Stichwort eingibt, desto mehr Punkte kriegt ihr beide. Und Stichworte, die das System schon registriert hat, die werden als Tabuworte rausgegeben. Clevere Idee, Bilder durchzulabeln. Ist es nicht, hat dann Google gekauft, wurde zum Google Image Labeler, hat den Google Image Cache gelabelt. Davor hat man die Google Bildersuche nur mit Dateiname, also hund.jpg oder so etwas machen können. Und danach hat die Google Bildersuche in die Bilder reingucken können. Louis von Ahn war auch einer der Miterfinder und Erstautor dieses Papers, Capture, diese alten Captures, ne, diese Barrieren, die es seit den frühen 2000er gab. Using Hard AI Problems for Security war der Titel. Er hat dann daraus einige Jahre später das hier gemacht, das ist das Science Paper Recapture. Da werden also diese Security-Barrieren mit harten KI-Problemen für KI benutzt, wie ihr alle wisst. Das haben wir ja heute noch, damit werden wir heute noch konfrontiert. Das wurde dann auch erfolgreich an Google verkauft. Gut, das mal als Rückblende. Jetzt springen wir kurz um 10 Jahre in die Mitte der 2010er Jahre. Da gibt es dann wieder einen Dude, den ich euch nicht vorenthalten kann in einem Vortrag über KI. Ihn hier, Andrew Ng. Er ist damals mit so Vorträgen rumgelaufen, die so Titel trugen wie AI is the new electricity. Ich zitiere hier auch aus einem sehr sehenswerten Vortrag, den es anzugucken gibt auf Videoplattformen, wo er sowas sagt, ja, wisst ihr, wir sind jetzt in den 2010er Jahren, Computing Power kann man sich kaufen in der Cloud. Talent ist ein Problem, also so Arbeitskräfte, die das programmieren können, sind ein Problem. Aber das größte Problem für KI-Geschäftsmodelle sind eigentlich Trainingsdaten. Wer Trainingsdaten hat, der hat auch KI. Davon hängt alles ab. Und er gibt auch eine interessante Prognose, was man überhaupt mit KI machen kann. Also was zu erwarten ist, dass KI es gut können wird in den nächsten Jahren, von 2017 aus betrachtet. Und er sagt halt, alles, was ein typischer Mensch, TM, was auch immer das ist, ein typischer Mensch innerhalb von maximal einer Sekunde des Denkens tun kann, davon können wir ausgehen, dass wir es jetzt oder bald automatisieren können. Setzt man das, was er dann predigt den Studierenden in Stanford, wo dieser Vortrag gehalten wird, ist, dass KI zu machen eigentlich vor allem heißt, eine große Feedbackschleife in Gang zu bringen. Und diese Feedbackschleife, die fängt mit einem guten Produkt an. Das gute Produkt, das muss Menschen anziehen, NutzerInnen. Diese NutzerInnen, die produzieren Daten. Und mit den Daten kann man das Produkt besser machen. Und mit dem besseren Produkt zieht man dann noch mehr NutzerInnen an. Und mit den mehr NutzerInnen produziert man noch mehr Daten. Ich weiß, der Ton ist ausgefallen, aber ich hatte mir vorgenommen, weiterzusprechen. Es tut mir leid. Vorne sind noch ein paar Plätze frei. Kommt nach vorne. Ihr seht, das ist eine große Feedbackschleife, die hier zustande kommt, wenn man KI machen möchte, nach Andrew Ng. Wenn wir uns das Jahrzehnt, also wir sind ja gerade in den 2010er Jahren, wenn wir uns dieses Jahrzehnt noch ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir, dass das Jahrzehnt der großen Datensammelprojekte ist. Das ist das Jahrzehnt, ich meine, Facebook gibt es seit 2004 oder so, da sehen wir es ja auch, wir sind hier in den Nullerjahren, Entschuldigung, also in den Nullerjahren, das ist das Jahrzehnt, wo die großen Datensammelprojekte zustande gekommen sind. Das ESP-Game war 2003, die ganze Web 2.0-Idee um die gleiche Zeit, Amazon Mechanical Turk, Google Analytics, Facebook Smartphone, das sind alles die Entwicklungen der 2000er Jahren. Und wenn man das mal so historisch aggregiert betrachtet, dann ist das die Zeit, in der eine weltweite Medieninfrastruktur zur Datensammlung etabliert wurde. Ich würde sagen, also die Etablierung vernetzter Medieninfrastruktur für die Produktion von KI-Trainingsdaten, wie man das retrospektiv sehen kann. Und mit einer Latenz von 10 Jahren sehen wir dann in den rund um 2016 den Hype um Deep Learning. Ich will natürlich darauf hinaus, dass das überhaupt kein Zufall ist, sondern dass man die Geschichte der künstlichen Intelligenz als eine Mediengeschichte erzählen muss. Also die Geschichte dessen, was heute als KI verkauft und gehypt wird, meine ich natürlich, wenn ich künstliche Intelligenz sage. Also das ist meistens datenbasierte künstliche Intelligenz, Machine Learning oder andere Verfahren, die auf jeden Fall unsere Daten benutzen. Und die Genese, die Genealogie dieser Technologie und ihres weltweiten Erfolges muss man als eine Mediengeschichte erzählen, wäre das die Proposition, die ich euch hier reinreichen möchte. Und daraus folgt dann auch, weil offenbar diese KI, die wir aktuell besprechen, die aktuell gehypt wird, die aktuell erwähnt wird, gemeint wird, wenn wir KI sagen, abgesehen von den ganzen futuristischen Sachen, die es noch nicht gibt, wenn wir die untersuchen wollen, ethisch, politisch, hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen, dann müssen wir KI als soziotechnische Systeme betrachten. Denn offenbar sind die ganzen NutzerInnen, die diese Daten produziert haben und auch weiter produzieren, wesentlicher Teil dieser Systeme. Deswegen ist der Ansatzpunkt der philosophischen, kritischen, ethischen Arbeit die ich mache und die wir in Osnabrück machen, das Human-Aided AI-Prinzip. Das ist so ein kritischer Blickwinkel oder ein kritisches Paradigma auf KI-Systeme zu schauen. Das geht von der Feststellung aus, die heute erfolgreichen KI-Systeme, die sind eigentlich kybernetische Mensch-Maschine-Netzwerke. Das heißt, soziotechnische Systeme, die NutzerInnen sind wesentliche Teile dieser Systeme. Warum aber jetzt kybernetisch? Kybernetisch, dieser Ausdruck, der weist darauf hin, dass sie auf Feedbackschleifen zwischen Menschen und Computern beruhen. Nicht nur auf gesammelten Daten, sondern auf Feedbackschleifen. Das ist das Entscheidende jetzt. Und das einfachste Beispiel ist die Google-Suche, die wir alle kennen. Wenn man auf so einen Link draufklickt, das wissen hier im Raum vermutlich alle, dann kommt man gar nicht dahin, wo man denkt, man kommt hin, ne? Sondern man kommt erstmal zu Google und Google sammelt einige Daten, sogar ein paar mehr Daten. Das kann man auch ganz gut reverse-engineeren, was die da alles sammeln und leiten einen dann ganz schnell zu, in dem Fall, tagesschau.de weiter. Es gibt auch andere Methoden mit Ping-Attributen oder so, wo das parallel geht, aber im Wesentlichen ist es das hier. Das heißt, was ihr anklickt, das wird registriert von dem Apparat und das sind Trainingsdaten. Dieser Apparat wird immer weiter trainiert und implementiert auf diese Weise so ein mediales Schwarmprinzip. Und das ist die KI, die Google-Suche ist. Wir sind alle Teil davon. Die Intelligenz dieses Apparats, und das ist prototypisch für KI heute, die liegt im Design von Feedback-Loops. Die liegt nicht allein in den Algorithmen, die in irgendwelchen Rechenzentren laufen oder in trainierten Modellen, sondern die Intelligenz, die liegt im Design. Das ist eine ganz andere Arbeit als Programmieren mitunter, ja? Design, im Design von Feedback-Loops. Anderes Beispiel, irgendwann hat Facebook Ende der 2000er Jahre dieses Face-Tagging-Feature eingeführt, also dass man Gesichter markieren kann, andere Facebook-NutzerInnen auf einem hochgeladenen Foto, war sicherlich nicht nur nett gemeint den NutzerInnen gegenüber, damit sie ihre Fotoalben besser sortiert haben, sondern vor allem, warum? Weil man gelabelte Gesichtsbilder haben wollte. Warum? Weil man eine Gesichtserkennungs-KI bauen wollte. Das Deepface-Projekt von Facebook fing dann damals an, wurde lange Zeit geheim gehalten. Sie haben es sogar versucht zu vertuschen, bis es nicht mehr ging. Dann haben sie es irgendwann als ein Privacy-Feature verkauft, weil das nämlich dann, wenn man automatisiert auf einem hochgeladenen Foto erkannt wird, also wenn man nicht getaggt wird, sondern die KI erkennt einen, hat man so eine Nachricht hier gekriegt, die einen darauf hinweist, dass da ein Foto von einem hochgeladen wurde. Da kann man dann sagen, ja, bitte, aber ignoriere mich da mal, tagge mich nicht oder ja, tagge mich. Was man auch machen kann, ist hier auf dieses Drei-Punkte-Menü klicken und sagen, nee, bin ich nicht. Das ist das Design von Feedback-Schleifen. Für Facebook relevant ist natürlich der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Screenshot. Also ob man ignoriert werden will oder getaggt werden will, das ist beides positive Verifikation. Aber dass man es nicht ist, dass es also eine falsche Erkennung war, das ist ein wichtiges Datum, welches dann eingeht als Trainingsdaten in das KI-System. Das heißt auch hier, das Deepfake-System, bevor es offiziell eingestellt wurde vor ein paar Jahren, war ein KI-Apparat, wo wir NutzerInnen, zumindest die auf Facebook sind, ein wesentlicher Teil davon waren. Und zwar fortwährend, nicht nur irgendwann irgendwie während der Trainingsphase, dann ist das Modell trainiert und dann kann man loslegen. Nein, fortwährend waren NutzerInnen Teil dieses KI-Systems. Das führt mich zur zweiten These des Human-Aided AI-Ansatzes, nämlich zu dem sogenannten Korrespondenzprinzip. Machine Learning-Probleme, die werden in User Experience Design-Probleme übersetzt. Denn das Design von Feedback-Loops, das ist meistens ein UX-Problem und kein Programmierproblem allein. Ja, also die Arbeit von DesignerInnen, die sich solche cleveren Nutzerinteraktionen ausdenken wie das hier, die leisten wesentlichen Teil der Arbeit an KI-Systemen, an solchen kommerziellen, großskaligen KI-Systemen. Ich will noch ein anderes Beispiel machen. Das ist schade, weil das Beispiel ist ein bisschen komplexer. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Personalisierte Werbung ist ja das harmloseste KI-Beispiel schlechthin. Was ist schon schädlich daran, wenn man personalisiert Werbung angezeigt bekommt, meint man. Der Punkt ist, es ist sehr schädlich. Machen wir ein Beispiel, nehmen wir als Beispiel einmal Werbung für ein Medizinprodukt. Oder in dem Fall ist es kein Medizinprodukt, sondern eine klinische Studie für ein Diabetes-Typ-2-Medikament. Das ist ein realer Fall. So eine Werbung wurde geschaltet. Es ist ja schwierig für Krankheiten, ProbandInnen zu bekommen. Also wenn man ein neues Medikament oder Therapieverfahren testen möchte, ProbandInnen zu bekommen. Und das kann man auch über Social Media suchen, weil man vermeintlich mit dem gleichen Marketingbudget auf Social Media spezifischer die Zielgruppe für dieses Medikament oder diese Therapie erreicht. Damit wird jedenfalls das Ganze beworben. Wir müssen einmal kurz den Lebenszyklus von so einer Social Media Kampagne für in dem Fall eine klinische Studie durchgehen. Es sei noch bemerkt, habt ihr das gesehen, man kann sogar hier auf Sign Up klicken. Also man kann sich hier schon für die klinische Studie zu Diabetes Typ 2 anmelden, hier auf diesem Facebook-Ding. Gehen wir mal den Lebenszyklus von so einer Anzeige durch. Ihr seid der Anzeigekunde, also derjenige, der die Anzeige bereitstellt und an irgendwelche Kriterien. Also weil ihr müsst irgendwie eure Zielgruppe definieren. Wer am ehesten Diabetes Typ 2 hat, weiß ich nicht, ab 50, First World und so weiter. Da gebt ihr dann irgendwas rein, das gebt ihr als Targeting-Kriterien an die Social-Media-Plattform, die hat einen Targeting-Algorithmus und der Targeting-Algorithmus sucht nach diesen Kriterien NutzerInnen aus, die dann diese Anzeige sehen und dann kriegen manche NutzerInnen die Anzeige angezeigt. Soweit das Versprechen, richtig? Natürlich endet die Story hier noch nicht, denn es ist ja für Online-Werbung inhärent oder wesentlich, dass man die Klicks oder das Engagement, wie man es im Marketing-Sprech sagt, messen kann für solche Anzeigen. Das heißt, die Plattform, die misst, gucken sich das die Leute an, wie lang, teilen die das, liken die das, klicken die das schnell weg und so weiter. Und diese Daten sind natürlich interessante Feedback-Daten, die Sie als Trainingsdaten in den Targeting-Algorithmus wieder reinstecken, also in das prädiktive Modell, welches die Targeting-Entscheidung macht. Das heißt, Sie fangen mit diesen Initialkriterien Ihres Werbekunden an, zeigen das diesen NutzerInnen und gucken, wer klickt dann da überhaupt drauf und wer nicht. Und danach verfeinert sich dann das Targeting merkbar und wissenschaftlich dokumentiert über die ersten Tage, sodass es im Laufe der Zeit immer effizienter wird, also immer treffsicherer die Leute trifft, die dann auch wirklich draufklicken werden auf diese Anzeige. Was Sie damit trainieren, ist natürlich ein Modell, welches die Krankheit voraussagen kann, und zwar in beliebigen PlattformnutzerInnen heute oder auch in der Zukunft oder auch in der Vergangenheit, richtig? Denn wenn draufklicken recht gut korreliert mit ich habe die Krankheit, dann haben Sie hier mit diesem Targeting-Algorithmus, den Sie in dieser Feedback-Schleife trainieren, ein Modell zur Vorhersage der Krankheit. Und zwar auch für NutzerInnen, die gar nicht die Anzeige gesehen haben oder NutzerInnen, die sich erst in 5 Jahren bei Facebook anmelden werden oder NutzerInnen, die vor ein paar Jahren ihr Profil gelöscht haben, wobei sie es aber als Plattform nicht gelöscht haben. Das heißt, Sie sehen, dieses Prinzip, also keine Ahnung, der Werbekunde, der das anstößt und die ganzen NutzerInnen, die draufklicken oder auch die, die nicht draufklicken, alle zusammen wirken mit an einem KI-System, was in beliebigen anderen Plattform-NutzerInnen diese Krankheit voraussehen kann. Sie sehen, wie mächtig das Prinzip ist. Also wir erhalten hier Modelle, die sehr detaillierte und hochsensible Daten theoretisch über beliebige NutzerInnen voraussagen können. Und der Verdacht liegt nahe, und es ist ja auch in ein paar Fällen dokumentiert, dass Social-Media-Plattformen auch mit anderen Industrien zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der Versicherungsbranche, wenn es um individuelle Bepreisung von Versicherungen geht, oder mit Unternehmen, die so etwas wie das KI-basierte Screening von Jobbewerbungen machen wollen, um JobbewerberInnen zu shortlisten und so weiter. An diesem Beispiel sieht man, glaube ich, sehr gut, dass Feedbackschleifen, und wir leben im Jahrzehnt der Feedbackschleifen-KI, Feedbackschleifen ermöglichen eine neue Form von Macht. Und das ist vielleicht auch die Macht, die heute charakteristisch ist für aktuelle Formen von KI. Ich würde diese Macht Kontrollmacht nennen, und Das ist in der, davor haben viele AutorInnen schon gewarnt. Man kann in die Kybernetik-Literatur gucken, sowas wie Norbert Wiener von 1950, The Human Use of Human Beings. Könnte der Titel vielsagender sein? Ich glaube nicht. Oder auch Gilles Deleuze mit seinem Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. Ich habe den spanischen Buchtitel nur genommen, weil er das geilere Cover hat. Oder etwas aktueller Catherine Hales mit ihrer Kybernetik-KI-Kritik. Das nur als Reading-List. Ich zitiere nur eine Sache von Norbert Wiener. Man hat damals schon im Nachgang der 50er und spätestens in den 80ern darüber geredet, dass diese ganze Kybernetik und die Automatisierung mittels Feedbackschleifen zu einer neuen Form von Macht und Kontrolle führt in der Gesellschaft. Da gibt es dieses Stichwort Machina Gouverne. Und interessant, man findet dann in diesem Buch diese Passage: It's not frightening because of any danger that it may achieve autonomous control over humanity. Its real danger is that such machines, though helpless by themselves, may be used by a human being or block of human beings to increase their control over the rest of the human race, or that political leaders may attempt to control their populations. Das ist eine ganz gute Voraussage für genau das, was wir sehen. Und ein kleiner Seitenhieb an die ganzen Doomsday-KritikerInnen von KI. Das Problem an KI wird nicht sein, dass sie uns unterwirft. Nein, sie wird uns einhegen in Feedbackschleifen, in Kontrollstrukturen, in denen auf uns irgendwie Kontrollmacht ausgeübt wird. Und das ist auch alles immer zum Profit von Leuten. Ja, das macht nicht die Maschine, sondern es macht die Maschine für Leute, die diese Maschine bauen und einsetzen. Genau, das führt also zu diesem Thema, wenn man die Macht von KI-Apparaten thematisieren will, muss man über Kontrollmacht sprechen. Ich glaube, Kontrollmacht hat mindestens drei Dimensionen: A, Manipulierbarkeit, B, Diskriminierung und C, Ausbeutung. Ich will darauf kurz ein bisschen eingehen. Wir fassen mal die Punkte Manipulation und Diskriminierung zusammen, denn beides beruht auf einem ähnlichen Prinzip, nämlich dem Prinzip der Vorhersage. Eine Technologie, die auf der dichten Einhegung von Menschen in Datennetze und Feedbackschleifen beruht, die ist inhärent dazu in der Lage, diese einzelnen Menschen, die die Daten liefern, auch untereinander zu vergleichen, zu klassifizieren oder auch vorherzusagen, was die wohl als nächstes machen werden. Ja, wenn ich die Daten von 5 Millionen Menschen habe, kann ich über jeden beliebigen, da kann ich die Unterschiede mehr angucken. Ich lerne nicht nur von denen, sondern ich lerne auch die zu unterscheiden. Das ist dieser Form von KI inhärent. Das ist nicht eine spezielle Anwendung von KI, sondern das ist das, was datenbasierte KI inhärent kann und macht in irgendeiner Form. Und da kommt natürlich dann dabei raus, dass man allerhand über die Menschen vorhersagen kann. Nicht nur, ob sie Diabetes Typ 2 haben, sondern auch sowas Basales wie sexuelle Identität oder Gender oder Alter, Herkunft, Krankheiten, Substanzenmissbrauch, psychische Probleme, Wohlstand, Kreditwürdigkeit und so weiter. Das ist so die eine Kategorie von Markern, anhand derer man Menschen dann gut diskriminieren kann. Und man kann auch sowas vorhersagen über die Menschen wie ihre Persönlichkeitseigenschaften. Denkt an Cambridge Analytica, wo so ein fünfdimensionales Mapping von psychologischen Eigenschaften gemacht wurde oder politische Einstellungen oder auch in welcher Stimmung man sich gerade befindet. Das KI, also datenbasierte kybernetische KI-Systeme, und das sind die allermeisten heute, so etwas über Menschen sagen oder abschätzen können, ist diesem System inhärent. Es ist nicht eine spezifische Anwendung dieser Systeme, sondern es ist das, wofür diese Systeme gemacht werden. Und der obere Block ermöglicht Diskriminierung, grob gesagt, der untere Block Manipulation, also dass man den Leuten bestimmte Werbung anzeigt, zum Beispiel für politische Parteien, weil man weiß, sie sind psychologisch so gestrickt, dass sie darauf besonders anspringen. Nur als Beispiel. Hier ein tolles Beispiel ist auch Spotify. Wusstet ihr, Spotify ist ein KI-Unternehmen, die verkaufen gar nicht primär Musik, sondern hauptsächlich Werbung. Was sie selber sagen auf ihrer Webseite ist, dass anhand von dem, was ihr gerade so hört, können die abschätzen, ob was ihr gerade so macht, kocht ihr mit Freunden oder macht ihr ein Workout. Was sie auch abschätzen können, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, ist sowas wie, fühlt ihr euch gerade einsam, melancholisch, unsicher und so weiter. Und das sind die besten Momente, um bestimmte Werbung anzuzeigen. Das heißt, man beutet aktuelle Stimmungen aus. Ja, das ist ein Beispiel für Manipulation. Das meine ich damit, wenn ich Manipulation sage. Wie schon gesagt, die prädiktive Vermessung der NutzerInnen, ja, dieser einzelnen DatenlieferantInnen solcher kybernetischer Human-Aided AI-Systeme, ist kybernetischen KI-Systemen inhärent. Das ist kein Zufall, sondern das ist das, wofür sie da sind und wie sie funktionieren. Und so führt das Ganze auf diesen dritten Block von Kontrollmacht, den ich Ausbeutung genannt hatte. Ja, ihr erinnert euch irgendwie, Manipulation, Diskriminierung, Ausbeutung. Und was wird denn da ausgebeutet in Kontrollmacht? Ich würde sagen, mindestens drei Sachen. Das eine sind Vulnerabilitäten, die solche Systeme gut ausmessen können. Also zum Beispiel psychische Schwachpunkte, soziale Schwachpunkte, fühlt man sich gerade einsam und so weiter. Was auch ausgebeutet wird, ist unsere Datenlieferbereitschaft. Ja, es wird eine neue App angeboten und zack sind unsere Daten schon auf dem Server, weil wir die App geil finden und benutzen wollen oder gezwungen werden, sie zu benutzen oder ähnliches. Das wird ausgebeutet. Und entscheidend sozioökonomische Gradienten weltweit im globalen ökonomischen Gefüge. Viel von KI, viel Datenproduktion im KI-Kontext basiert auf Klickarbeit, also auf der Zuarbeit von ArbeiterInnen, die mitunter nicht in unseren Ländern sind, sondern in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau oder niedrigeren Arbeitsschutzstandards. Und dieses niedrigere Lohnniveau und diese niedrigeren Arbeitsschutzstandards, die werden auch ausgenutzt, um Annotationsarbeit oder Datenproduktionsarbeit zu machen. Das ist im Endeffekt dann eine große systemische Feedbackschleife, die diese Ausbeutung reproduziert, nämlich diese Gradienten. Das ist das Entscheidende. Das heißt, auch auf so einer ganz großen Ebene kann man hier von Feedbackschleifen reden, Feedbackschleifen, die so selbstverstärkend sind. Ja, jetzt sind wir hier in der Sektion im Sustainability-Track vom CCC-Kongress. Deswegen müssen wir jetzt mal noch kurz über Nachhaltigkeit reden. Ich habe das aber, nachdem wir jetzt einmal kurz gesagt haben, wie man KI auch verstehen kann und dann über was ist eigentlich die Macht oder was macht die Macht von KI aus, liegt es jetzt eigentlich auf der Hand, warum das alles inhärent gegen Nachhaltigkeit läuft. Der Punkt dabei ist allerdings, dass man unter diesem gehypten Stichwort Nachhaltigkeit nicht immer nur Umweltschutz versteht. Also in dem Fall denke ich jetzt hier nicht an den Energieverbrauch oder Materialverbrauch von KI-Technologie und das ist beides erheblich und das ist ein großes Problem. Das wäre aber ein anderer Vortrag, sondern die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die in den 2010er Jahren im Rahmen der Agenda 2030 beschlossen wurden, die enthalten mindestens sieben Ziele, die eindeutig sozialer Natur sind, die soziale Sustainable Development Goals sind. Die habe ich hier mal markiert. Das heißt, man sagt ja auch immer, dass Nachhaltigkeit hat so drei Dimensionen, ja? Umwelt, Wirtschaft und Soziales oder sozialer Zusammenhalt oder soziale Kohäsion. Wir gehen die jetzt mal kurz einmal durch. Fangen wir mit dem Ziel Nummer 1 an, der Kampf gegen Armut. In der Literatur ist es wirklich ausführlichst diskutiert worden, dass KI die Reichen reicher macht, also so eine Art Umverteilung von unten nach oben, sowohl in der einzelnen Gesellschaft als auch global betrachtet, ja, vom globalen Süden in den globalen Norden und so weiter, bedeutet, dass es die Armen ärmer macht, also dass es ohnehin vulnerable oder verarmte sozioökonomische Gruppen und demografische Gruppen eher noch weiter bestraft oder ausbeutet. KI wurde sogar als im Gesamten, also wieder global, als Globalsystem, als eine Industrie beschrieben, die auf sowas wie einem Extraktivismus beruht. Ja? AI-Extractivism ist ein großes und wichtiges kritisches Instrumentarium in der Debatte, also der Begriff meine ich, wo ausgeführt wird, KI beruht auf der Ausbeutung von Rohstoffen, von Energie, von Arbeitskraft und von Daten. Ich bin jetzt hier mit diesem Vortrag auf dieser Arbeitskraft- und Datenebene, aber Rohstoffe, Energie sind natürlich auch Teil davon und das sind globale Prozesse. Genauso wie thematisiert wird und wurde, dass die KI-Industrie als globales Phänomen bruchfrei an den historischen Kolonialismus anschließt und neokoloniale Strukturen etabliert, die also so etwas wie die Inwertsetzung von Ressourcen oder von der Industrie als Ressourcen bezeichneten Dingen bewerkstelligt, die auch so einen Enteignungsaspekt haben oder ein koloniales Moment, wie da thematisiert wird. Gucken wir uns die nächsten drei Ziele an, sowas wie Gesundheit, hochwertige Bildung, menschenwürdige Arbeit. Eubanks hier zitiert in dieser Studie zur automatisierten Ungleichheit wie soziale Fürsorgestruktur, Gesundheitssystem oder überhaupt die Situation vulnerabler Bevölkerungsgruppen durch Automatisierung, Digitalisierung und auch das, was man unter KI verkauft, noch weiter erodieren oder diese Gruppen werden vulnerabler. Dieses wirklich lesenswerte, aber schon etwas in die Jahre gekommene, dennoch immer noch unfassbar aktuelle Buch von Cathy O'Neill macht das alles mit einer ganzen Reihe von Beispielen, zum Beispiel auch hinsichtlich des Zugangs zu Bildung, Zugangs zu Jobs, zu Wohnung, zu Gesundheitsfürsorge oder wer sich ein bisschen mehr für das Thema menschenwürdige Arbeit interessiert, der kann ja mal darüber nachlesen, wie es den Menschen in einem Amazon Fulfillment Center so geht oder überhaupt in der ganzen algorithmisierten Arbeitskultur der Gig Economy, also hier Uberfication ist da das große Stichwort, wo Menschen quasi die Roboterarme eines Algorithmus sind, der ihnen sagt, wo sie langfahren müssen oder welchen Weg durchs Hochregallager sie gehen müssen und wie schnell sie greifen müssen und in Feedbackschleifen eingearbeitet sind. Also das ist ein Paradebeispiel für Kybernetik. Hier die nächsten zwei, Geschlechtergerechtigkeit und weniger Ungleichheiten. Da gibt es viel Literatur zu. Data Feminism, ein super Buch, was diese ganzen speziell Data Analytics, Data Science aus einer feministischen Perspektive betrachtet und da auf Ungleichheiten, die teilweise inhärent diesen Disziplinen eingeschrieben sind, hinweist. Hier Safia Nobles Buch zu algorithmischer Unterdrückung, welches das spezifisch im Fall von Suchmaschinen macht und auf die rassifizierende Dimension eingeht. Genauso wie weitere Titel hier, die vor allem wieder auf die neokoloniale Dimension oder die rassistische Dimension aktueller Digitaltechnologie hinweisen. Und jeweils kann man da sehr gut erkennen, dass diese Diskriminierungen, Ungleichheiten, Ausbeutungsstrukturen der Technologie inhärent sind. Das liegt an dieser Feedback-Schleifen-Abschöpfungs-Ausbeutungslogik. Das ist nicht Zufall und das wird auch keinen technologischen Fix haben, der das behebt. Entscheidend hier die letzte Dimension, das ist so ein, weiß ich nicht, ist auch das aller, also das ist so ein bisschen so ein Containerziel, da steckt viel drin, aber insbesondere starke Institutionen und wir kennen das ja alle spätestens seit Cambridge Analytica, dass unsere Demokratien durch das, wie soziale Medien oder überhaupt Nachrichtenkonsum heute im KI-Kontext funktioniert, dass das gefährdet ist. Und dass wir uns Sorgen machen müssen über die Stabilität unserer demokratischen Institutionen. Das Problem Desinformation, das ist durch ChatGPT und generative, also auch bildgenerative KI-Systeme natürlich nochmal auf eine ganz neue Dimension gehoben worden im Vergleich zu Cambridge Analytica. Wir sehen an dieser kurzen Reading-List, es ging schnell, ich weiß, ihr könnt im Video vielleicht die Buchtitel gegebenenfalls rausziehen, wenn sie euch interessieren. Wir sehen, dass eigentlich alle diese sieben sozialen Nachhaltigkeitsziele durch KI eher gefährdet als gefördert werden. Das Ganze ist die kritische, akademische und aktivistische Debatte gewesen, die das irgendwie gleichzeitig diagnostiziert und auch voraussagt. Wir können jetzt auch ein bisschen noch empirisch auf die Indikatoren schauen. Die UN, die veröffentlicht regelmäßig einen Bericht zum Stand der Dinge in Bezug auf die Sustainable Development Goals. Hier, das ist mal eine Tabelle, die ich dem Bericht von 2003 von 2023 entnommen habe, also aus diesem Jahr. In der rechten Spalte sieht man farbkodiert, wie es um die jeweiligen Entwicklungsziele steht. Von tiefrot bis grün ist das kodiert hinsichtlich, wie nah man am Erreichen des Ziels ist. Und wenn man jetzt nur die sozialen Dimensionen anguckt, ich habe die anderen jetzt mal weggeblendet, also die sieben, über die ich gerade gesprochen habe, dann sind die alle in einem besorgniserregenden Bereich, was vielleicht kein Zufall ist, wenn man der Logik dieses Vortrages folgt. Übrigens, es gibt ja auch zwei Ziele hier, die sind grün, sind on track. ausgebauter Zugriff auf mobile Netzwerke und mehr Internetnutzung. Ihr seht, es läuft nicht alles schlecht. Ich will zum Schluss, nachdem ich jetzt auf so viel Systemkritik eingegangen bin, noch eine weitere Pointe machen. Und ich glaube, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und das Thema Klimawandel eigentlich die beiden großen politischen und ethischen Probleme unserer Zeit sind. Und die tragen, auch wenn ich jetzt gerade versucht habe, KI nicht auf Ressourcenverbrauch und somit auf Klimawandel zu reduzieren, sondern auch noch so eine Eigenständigkeit im sozialen Bereich klarzumachen, die tragen trotzdem ein ganz ähnliches Gepräge, eine ganz ähnliche Struktur. Es sind nämlich Probleme, an denen wir irgendwie alle gemeinsam schuld sind. Und das haben wir im Fall von KI jetzt gesehen, weil wir alle benutzen diese Systeme, wir liefern die Daten. Eigentlich ist diese Industrie ja super vulnerabel dagegen, dass man aufhört, es zu benutzen, diese Produkte zu benutzen. Ja, da könnte man sehr schnell börsenwertwirksame Veränderungen hervorbringen, passiert aber nicht, weil wir benutzen sie alle. Also sind wir irgendwie kollektiv dafür verantwortlich, nicht reduzibel auf den Einzelnen oder die Einzelne von uns, aber kollektiv. Und es ist also irgendwie unser eigenes Verhalten, was da involviert ist, und dennoch ist es ein systemisches Problem, oder es ist ein systemisches Problem, wenn man sagt, systemische Probleme entstehen auch irgendwie durch das Zusammenspiel vieler Individuen, die meinen, für sich rational oder das Richtige oder frei oder und so weiter zu entscheiden. Und ich glaube, das ist diesen beiden ethischen Problemen sehr wesentlich. Und im Fall auf Daten oder KI gemünzt, müssen wir uns einfach dessen bewusst sein, dass die Daten, die wir täglich produzieren, die sind ein bisschen wie Autoabgase. Ja, der einzelne Autokilometer, der bringt niemanden um. Aber zusammengenommen sind unsere Daten das, was zum Beispiel die Diskriminierung anderer Menschen ermöglicht. Zusammengenommen. Also unsere Daten ermöglichen Vorhersagen über andere Menschen. Es braucht die Mehrheit der Gesellschaft, die sagt, ich habe doch nichts zu verbergen, um die Datengrundlage zu schaffen, auf der andere Menschen, die sehr wohl was zu befürchten und zu verbergen haben, dann diskriminiert werden können oder unterschieden werden können. Genauso braucht man fürs Training von KI-Modellen nur anonymisierte Daten. Da braucht man keine personenbezogenen Daten. Man kann die Daten anonymisieren und das meiste trotzdem noch damit machen. Und das zusammengenommen führt dazu, dass weder die DSGVO da viel hilft gegen diese Industrie, noch übrigens, by the way, aber das wäre da ein anderer Vortrag, der KI-Act. Wenn ihr das dazu mehr lesen wollt, aus meiner aktuellen Forschung, folgt diesem QR-Code. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuhören und freue mich jetzt auf die Fragenrunde.
Jo.
Danke für deinen tollen Vortrag, lieber Rainer. Wir haben nicht mehr viel Zeit für Fragen, weil wir eigentlich schon über der Zeit sind. Ich sehe auch niemand an dem Mikrofon. Haben wir was aus dem Internet? Haben wir? Dann let's go. Let's einmal die Internetfrage und dann, genau.
Es gibt zwei Fragen. Einmal, ich verstehe nicht, wie Werbeanalytik diskriminiert, außer dass Reiche besonders schlechte Angebote bekommen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was die Pointe ist, steckt in dem Talk ein impliziter Handlungswunsch?
Okay, Werbeanalytik ist deshalb diskriminierend, weil die Plattformen, die die Targeting-Algorithmen bauen, mit diesen Algorithmen Vorhersagen zum Beispiel darüber treffen können, ob eine beliebige Nutzerin, insbesondere auch die, die nie eine Werbung sehen, zum Beispiel eine Krankheit hat, eine bestimmte, oder sich für Diätprodukte interessiert oder für Nachhilfekurse oder Ähnliches. Und das sind alles Vorhersagen, die dafür benutzt werden können, um sie zum Beispiel an die Versicherungsindustrie oder andere Scoring-Dienstleister zu verkaufen, um Menschen zu diskriminieren. Das Entscheidende ist, was man verkaufen kann, ist das Vorhersagemodell, das trainierte KI-Modell oder die Anwendung dieses Modells. Und ein trainiertes KI-Modell ist kein personenbezogenes Datum, das unterliegt nicht dem Datenschutz. Man kann diese Modelle zweitverwenden und diese Sekundärnutzung trainierter Modelle ist meiner Meinung nach das größte Problem. in Bezug auf die Regulierung von KI. Da gibt es ein Paper unter diesem QR-Code.
Sehr gut, das schauen wir uns alle gemeinsam an. Wir sind leider mit der Zeit am Ende für diesen Talk. Herzlichen Dank nochmal, lieber Rainer. Nochmal eine Runde Applaus für Rainer Bülow.
Danke.